gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also, wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen der Welt.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Muckefuck und Fernsehfunk. Und heute erfahren wir wieder ein bisschen, wie die DDR Talente nach oben gebracht hat. Und einer war bei unserem heutigen Gast nicht ganz unschuldig, nämlich Jürgen Karnei. Hallo Jürgen.
Ja, das Wort schuldig gefällt mir nicht so richtig.
Du bist schuld.
Unschuldig, habe ich gesagt.
Ja, genau. Ja, ja. Nee, aber ich war Tatsache dabei. Also alles, was jetzt über die ganz frühen Jahre deiner Karriere gesagt wird, sei vorsichtig. Es gibt einen Augen- und Ohrenzeugen dabei.
Bin ich dabei.
Ja, also ich freue mich auch, dass wir wieder hier zusammengekommen sind. Und unser Gast ist heute Olaf Berger.
Ich grüße euch ganz herzlich. Ja. Hallo. Ich drücke euch.
Also erstens steht's dran, heute Olaf Berger zu Gast. Und dich erkennt man schon am Lachen.
Ja, am Lachen, okay, gut.
Ja, ist so. Und schön ist, wenn wir Gäste haben, die auch viel zu lachen haben. Die sich freuen können, die glücklich sind und die im Leben stehen und ihren Beruf ausüben können und Menschen glücklich machen.
Ja, ist viel, viel wert, genau.
Oder?
Mhm. War so damals aber auch schon so die Anfangszeiten. Ich war immer so sehr positiv erstmal jedem gegenüber, wo ich gesagt habe, ich gehe die Sache an, mal gucken, was so passiert. Und ja, es ist so einiges passiert.
Ja.
40 Jahre Karriere, das ist schon ein Wort. Ich meine, 35 davon natürlich nach der Wende.
Ja.
Darüber werden wir auch sprechen. Aber eben die ersten 5 auch am Ende der DDR in einer ganz heißen politischen Phase.
Ja,
Da bin ich schon gespannt, was da für Geschichten von dir kommen.
Aber heute ist erstmal so, Olaf kommt rein und hat erstmal viel zu erzählen, was im Augenblick so los ist.
Ja.
Weil du hast viel zu tun, du bist ständig unterwegs und ja.
Ja, naja, klar, ich meine, sicherlich Klappern gehört zum Handwerk. Man muss natürlich erzählen, wie toll es läuft.
Wir überprüfen natürlich alles.
Genau.
Ist ja ganz klar.
Genau, so ein Hintergrundwissen hat man ja. Aber es ist in der Tat so, es ist meistens so, gerade so im Sommer und zum Jahresende zu, da sind viele Veranstaltungen und jetzt gibt es natürlich besonders viel bei mir zu feiern durch das Jubiläum und da sind wir gut unterwegs. Das kann ich schon wirklich sagen.
Mhm. Okay, lass uns das Jubiläum mal benennen.
Genau.
Sag es.
40 Jahre Olaf Berger. Los ging's richtig 1985 und jetzt so schaue ich so zurück auf den Kulturpalast, aufs Golden Rathausmann, auf Kaffee Prag, auf die ganzen Sachen, die sich da so ereignet haben.
Das wird ja auch in einem Buch aufgeschrieben.
Genau.
Da muss man sich ja dann sowieso nochmal mit auseinandersetzen.
Ja, es ist ja so, wenn man so ein Buch schreibt, schön, dass du es ansprichst, ist ja so oftmals, wo man sagt, Mensch, jetzt fängst du damit an, man erzählt alles. Ich hatte ja einen Co-Autor mit dabei, der Michael Seidel, da bin ich sehr, sehr froh, dass wir da so zusammengekommen sind, weil er ja auch so diesen Werdegang gehabt hat, damals auch in Dresden aufgewachsen, die kennt die ganze Situation, wir sind glaube ich auch ein Jahrgang, der sieht zwar viel, viel jünger aus als ich, obwohl er sich ganz schön mit dem Bart manchmal zuwachsen lässt, aber es ist so, er kannte die ganzen Zeiten, er hat es auch drauf, einfach das auf den Punkt zu bekommen, weil manchmal quasselt man so los, man erzählt seine Geschichten und man muss natürlich viel Hintergrundwissen noch mit dabei haben, um das alles zu verstehen, was man da so erzählt. Und da war es ganz, ganz wichtig, dass einer drauf guckt und sagt, pass mal auf, Olaf, fang nochmal an und wir machen einen schönen Anfang und auch ein schönes Ende dazu, damit das alles passt.
Ja. Also für unsere Hörer, Michael Seidel, das war Showorchester Ungelenk, der Typ mit der Brille und dem kleinen Kanarienvogel.
Genau, jeden, mit dem ich erzählt habe, Michael Seidel, Michael, noch nie, doch, der mit der Brille, mit dem Vogel auf der Brille, ach, der!
Ja.
Genau.
Der ist Autor vieler toller Sachen.
Genau.
Der hat Kindermusical geschrieben übrigens, was ich produzieren durfte.
Ah ja, genau. Das war Bennett, glaube ich. Ne?
Genau, Bennett, das Musical. Daher Michael Seidel. Also,
genau. Und er steht auch hinter den Kulissen, schreibt viele Bücher, auch Drehbücher fürs Fernsehen und. Also, Supermann.
Ja. Okay, alles klar. Das ist ja gut. Ich musste alles alleine schreiben.
Ja.
Aber
genau.
Ich war ja auch dabei. Also geht's ja.
Nee, wir hatten natürlich auch wahnsinnigen Druck, weil das Buch musste innerhalb von 3 Monaten stehen. Ja, und 3 Monate, also wer sich schon mal an so ein Buch gemacht hat, puh, das war so, man schiebt das vor sich hin. Man denkt eigentlich, wenn man das die Anfrage bekommt, mich, Olaf, kannst du dir vorstellen, ein Buch zu schreiben? Denkst du, ups, okay, Buch, ja, ich habe immer mal schon meine Notizen gemacht, dank meines Happys, meines damaligen Managers. Ja, der hat ja immer zu mir gesagt, Olaf, alles, was du so erlebst, schreib dir ruhig mal was auf, die Notizen. Ja. Und ich habe mir dann die Mails immer mal selber zugeschickt mit kleinen Anekdoten, die man so erlebt hat. Und da konnte ich drauf zurückgreifen.
Das finde ich gut. Das heißt ja auch, es kommt so oder so meine Showgeschichten, um das auch nochmal gesagt zu haben.
Ja, richtig.
Aber dann hast du jetzt alles präsent für unser Gespräch. Finde ich
gut.
Ja,
es ist schon wieder eine Weile her, wo es, aber genau, es hat man einfach so drin. Das sind so die Dinge, die man so erlebt hat. Ich glaube, da braucht nur ein Stichpunkt kommen und sagt, ach, da sprudelt's heraus.
Aber man hat ja auch, wenn man das erlebt und da gehen Jahre dazwischen und man fängt wieder an, sich zurückzuerinnern, man reflektiert doch irgendwie nochmal anders oder so.
Auf jeden Fall. Also das ist mir auch so gegangen. Zum einen hat man gemerkt, dass man manche Dinge, wenn man das dann nochmal mit Abstand sich ins Gedächtnis ruft, wo man erstmal gewisse Dinge auch vielleicht erkennt, ach, guck mal an, ach, da haben sie sich aber ganz schön beschissen dabei oder irgendwas kommt dann dabei. Ja. Oder es haben sich gewisse Dinge in deiner Erinnerung verklärt. Wie war das wirklich? Und man reimt sich seine eigene Wahrheit zusammen. Klar. Und dann, erst wenn man dann ein paar Leute mit ins Boot holt oder auch mal ein paar Kalender zuzügt oder Verträge durchblättert oder alte Geschichten, wo man sagt, ach stimmt ja, so war das. Also es war für mich wirklich ein sehr erhellender Prozess.
Also ich fand ja auch besonders spannend, dass es ganz viele Geschichten gab, die noch nirgendwo in der Presse gestanden haben. Unter dem Aspekt habe ich es gelesen. Zum Beispiel, Jürgen, hast du gewusst, dass der Olaf Angst vor dem Interview in Bonn hatte?
Vor diesem Interview hatten alle Angst.
Alle, alle.
Also habe ich schon öfter gehört. Weil ich es immer unberechenbar gehalten habe. Die Sendung beim DDR-Fernsehen war sehr viel so geprobt, dass es dann auch so kommen musste. Und ich wollte mir gerne ein bisschen Spontanität erhalten einfach.
Ja, absolut. Also ich weiß noch, das war natürlich, ich meine, es ging ja bei mir rasend schnell. Das ging los, wie gesagt, 85, der Goldene Rathausmann. Da war schon die erste Produktion beim Rundfunk der DDR produziert. Also der erste Song stand schon fest. Es war gleich, dass Muck kam und sagte, Olaf, egal wie das Rennen jetzt hier ausgeht beim Rathausmann, du kriegst auf jeden Fall eine Sendung bei mir in Sprungbrett. Also das war so innerhalb von Monaten, ging das durch die Decke. Und dann kam natürlich gleich der Anruf auch, du hättest die Möglichkeit bei Jürgen Karnay Bong. Ich dachte, ach du liebe Zeit, oh Gott, das geht so schnell, ach du die. So, und ich mit meinem sächsischen Dialekt, logischerweise, ich wusste natürlich auch, ich weiß auch, als ich damals meine Sprecherziehung machen sollte, da bin ich damals zu der Lehrstunde gegangen, zu Frau Herden in Dresden auf dem Weißen Hirsch. Das war die Frau von einem großen Schauspieler und ich bin zu ihr und sie sagte, ja Olaf, ich sage, ich weiß gar nicht, was ich bei Ihnen soll, weil was will man da machen? Sprich doch perfekt. Und sie hatte das schon mitlaufen lassen auf Tonband und hat mir das dann vorgespielt.
Ja.
Und dann hört ihr das mal an. Und dachte ich, oh, ach so, es klingt schon ein bisschen sehr regional. Und das waren natürlich auch die Dinge. Ich wusste zum einen, dass sich so auszudrücken sprachlich und dass alles so ein bisschen das souverän rüberkommt. Und natürlich mit meinem sächsischen Dialekt wusste ich schon, das kann hart werden, wenn ich ins große Fernsehen komme und dann noch bei Jürgen Karnay, der immer zwar sehr, also für mich hattest du immer eine tolle Ausstrahlung, dass ich wusste, er ist auf dem Punkt, der ist total ehrlich, er hat aber immer auch einen schönen Witz auf Lager oder so einen Sprachwitz auf Lager. Da muss man aufpassen, dass man natürlich da nicht unter die Räder kommt, aber ich kann es immer wieder nur betonen und ich glaube, ich hatte das auch immer, wenn mal darauf zu sprechen kam, erzählt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich total herzlich aufgenommen worden bin. Also jeder hatte zwar so ein leichtes Schmunzeln so ein bisschen auf den Lippen, ach, jetzt kommt der kleine sächsische Herzensbrecher oder wie man es auch immer, der Jüngling kommt hier an, aber komm, wir lassen es, tut uns irgendwie gut, passt in unser Format, passt in die Welt, wir lassen ihn machen, genau. Ja, und so hatte ich ein gutes Gefühl.
Ja. Nee, für mich war ja auch, wenn jemand Musik macht und auf eine Bühne geht, vor Menschen präsentiert, dann muss er auch den Mund aufmachen können. Er muss auch in der Lage sein, das kann ja jeder Mädel, was Miss Hintertupfing werden möchte, muss drei Fragen beantworten.
Also, auf jeden Fall.
Aber weißt du, kennst du die Geschichte, wie das überhaupt zustande gekommen ist mit Bon?
Ich glaube, du hattest irgendwie, also ich hatte schon mal gehört, bei, glaube ich, bei Riverboat hattest du es auch erzählt und es wurde mir so, das eben so unter dem Motto, aber erzähl es mir gerne nochmal.
Wir haben ja immer zusammengesessen, haben überlegt, wen nehmen wir und so weiter, wann wurden die Songs vorgespielt und so weiter. So, jetzt kam unsere Musikredakteurin mit einem Schwarz-Weiß-Foto, so ein großes, ziemlich großes DIN A4 Schwarz-Weiß-Foto von dir, Face. So, und hat das hochgehalten. Hier, das ist der, den ich euch jetzt hier gerne, und es ist verbrieft und das ist nicht von mir jetzt, nicht erfunden. Ja, dass ich gesagt habe, brauchst du ja nicht vorspielen, nehmen wir. Der marschiert sowieso durch.
Egal, wie er singt.
Ja, also, weil das war einfach so, du warst der Typ dafür. Schön. Für die Zeit, für die Mitte der 80er, jung, blond, war alles dabei.
Alles berühmte Gesamtpaket, was da bestimmt hat.
Ja.
Und der Song war auch in Ordnung. Also,
ja, hat gepasst, genau. Also, richtig gepasst. So zurückblickend, genau. Ja.
Es brennt wie Feuer. Du weißt, wie wir den Song intern noch untertitelt haben?
Nein, erzähl
nicht. Das Lied des Hautarztes. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Genau. Schalali, schalala, es tut nicht mehr weh.
Du warst ja damals noch mit deinem Papa zugange.
Genau, das war, glaube ich, auch das Wichtige. Für mich war so das Fundament zu haben, die Familie. Also Papas Band, der war ja ein richtiger Musiker mit einer eigenen Band, hat Programme begleitet. Mhm. Und da bin ich als Kind mit meinen Geschwistern auch schon immer viel mitgefahren. Und da haben wir das so ein bisschen von der Pike auf mitgelernt, was so hinter den Kulissen passiert. Wie sind die Kollegen? Wie sind die auf der Bühne? Wie sind die lustig hinten? Ist es wirklich so? Mhm. Das waren eigentlich so für mich immer Dinge, die man mitbekommen hat. Und dadurch war es natürlich wichtig, als mein Bruder dann als Keyboarder in die Band meines Papas eingestiegen ist, hatte ich dann den Wunsch, Mensch, ich könnte ein bisschen singen als Bandsänger und sowas. Und die Möglichkeiten hatte ich dann damals gleich bekommen. Und da ging es wirklich richtig los.
Ich habe ja aus deinem Buch auch erfahren, dass du praktisch schon am zweiten Tag deines Lebens berühmt warst durch deinen Vater.
So ungefähr, ja genau. Also ich bin am Heiligabend 1963 geboren und mein Papa hatte mit seiner Band damals immer Auftritte bei Heinz Quermann in der Sendung Zwischen Frühstück und Gänsebraten. Vorher damals Da lacht der Bär, gab es auch noch so eine Sendung. Und war natürlich immer Proben im Friedrichstadtpalast und da war mein Papa bei den Proben Weihnachten dabei und zwar eine Live-Sendung am ersten Weihnachtsfeiertag sozusagen und dann ist er immer nur schnell hin und her gefahren zwischen Dresden und Berlin, weil meine Mama schon mit mir im Krankenhaus lag. Naja, und dann war es passiert, ich bin früh um 8 am Heiligabend auf die Welt gekommen, mein Papa ist von den Proben sozusagen nach Hause nach Dresden gekommen und hat dann die freudige Botschaft dem Heinz, einem lieben Freund, Heinz Quermann von meinem Papa, übermittelt. Und dann hat der Heinz sozusagen in der Sendung, in der Live-Sendung, so unter dem Motto gesagt, und ich freue mich, mein Freund der Lothar hat seinen zweiten Sohn bekommen. Herzlich willkommen, Olaf Berger, so unter dem Motto.
Also war für dich auch nicht so neu, dich irgendwo aufzubauen und zu präsentieren, Musik zu machen.
Genau.
Da hast du doch schon so ein bisschen
vorbekommen. Ja, weil hat man direkt, das natürlich so, wenn ich dran denke, gerade weil die Band meines Papas, die waren ja so eine richtige, es war ja zu DDR-Zeiten, die waren ja gefühlt von Montag bis Sonntag unterwegs, Betriebsvergnügen, da eine Gala, da Veranstaltung gemacht. Und auch natürlich schon damals die damaligen Westkollegen. Also ich weiß noch, damals hatte er Costa Cordalis oder wenn Bernd Glüver im Osten unterwegs waren, hat die Band meines Papas die Leute begleitet und da konnte man natürlich so mit reingucken, Jiří Korn zum Beispiel und so. Da waren das für mich natürlich Dinge, wo ich gesagt habe, das will ich auch, das will ich auch.
Ja. Ich erinnere mich an ein ganz, ganz langes Gespräch, was wir geführt haben, während einer Tournee irgendwo in irgendeinem erzgebirgischen Dorf, wo du mit dir gehadert hast und ich wusste, verlasse ich die Band meines Vaters und mache jetzt hier die solistische Nummer. Ist das endgültig? Wird das funktionieren?
Ja.
Weil wenn ich jetzt da sage, Leute, das ist wie, weißt du?
Na klar, also das war sicherlich auch besonders durch die spätere Grenzöffnung sowieso, die neue Zeit, war das natürlich dann die Herausforderung zu sagen, Mensch, gehst du solistisch weiter?
Ja.
Schaffst du das? Oder beziehungsweise schafft man es, mit einer Band unterwegs zu sein? Und eigentlich, das war leider die Zeit eigentlich damals, wo ich schon gemerkt hatte, du kriegst hier Veranstaltungsangebote, aber das Geld ist nicht da, die Kohle ist nicht da, um halt einen Solisten, einen Sänger zu engagieren, irgendwie in Essen oder in Stuttgart.
Ja.
Den kennt man so kaum, den Olaf Berger, geschweige denn, der kommt hier mit einer Rasselbande von einer großen Band noch mit an. Und da waren sowieso die Würfel gefallen, dass man sagen musste, wenn es weitergehen soll, dann muss man alleine weitermachen.
Aber ich glaube, du hast deinem Vater auch zu verdanken, dass du diesen Berufsausweis als Solist, den man immer machen musste, so schnell ohne Vorsingen gekriegt hast.
Genau. Also das war sowieso eine verrückte Zeit. Ich meine, Was ich toll fand zu DDR-Zeiten, es musste ja jeder so irgendwie so seine Pappe machen. Also vorarbeiten, vor einer Jury arbeiten oder Musik studieren, logischerweise. Und das Gute war bei mir, also ich hatte natürlich Gitarrenunterricht, Gesangsunterricht, diese ganzen Sachen genommen und hatte auch so ein bisschen so diese ganzen Notenlehre von der Pika auf mitbekommen. Aber ich wollte nicht auf die Musikhochschule. Ich bin Autoschlosser und wenn ich auf die Bühne gehe, dann ich kann Gitarre spielen, ich kann singen soweit und auch viele Kollegen hatten manchmal zu mir gesagt, Olaf, lass dich ja nicht verbiegen, sondern sing so, wie du singst, weil wenn du bei, was weiß ich, Hans-Herbert Schulz oder bei Gloria Kohlbach, wenn du da in diesen Unterricht gehst und deine Stimme so ausbilden lässt, dann klingst du wie der und wie der und wie der und deine Eigenart kann auf der Strecke bleiben und sowas. Und ich habe viel zum Tanz gesungen in Papas Band und. Und der richtige Berufsausweis kam eigentlich mit der Situation, dass wir im Café Prag mit der Band gespielt hatten. Und die Solistin, die engagiert war, das war damals die Frau Bauer, Frau Bauer, die war krank. Und da sagte der KGD-Direktor zu meinem Papa, Hans John damals, sagte, dann lass deinen Sohn singen. Und da hat mein Vater gesagt, nein, mein lieber Hans, der hat doch keinen Berufsausweis, der darf bei mir in der Band singen, aber nicht als Solist. Und da hat er gesagt, okay, komm, der kriegt einen befristeten Ausweis erstmal und dann muss er sich an der Hochschule bewerben und muss die Aufnahmeprüfung machen und dann kriegt er die Pappe so. Und so kam es dann irgendwie, dass ich dann erstmal solistisch auf der Bühne stehen durfte, weil man das überhaupt durfte. Und dann hatte ich die Aufnahmeprüfung an der Hochschule gemacht, die hatte ich auch so mit Ach und Krach bestanden. Aber ich bin halt nie auf die...
Nie ein Hörsaal von innen gesehen.
So ungefähr.
Ja, und trotzdem 40 Jahre im Geschäft.
Ja. Genau.
Ja. Ja. Und ich habe es vorhin schon gesagt, hier als wir uns begrüßt haben, wieder mal, wenn man bei Wikipedia den Eintrag sieht, der Platten, die du veröffentlicht hast, CDs, whatever, da musst du elendlang scrollen, bis du ans Ende kommst.
Ja, ja.
Eine Wahnsinnsliste an Songs.
Naja, klar, man hat in der Regel alle 3 Monate, war das damals auch schon so, hat man eine Single veröffentlicht. Und wenn man so fast 40 Jahre unterwegs ist, da kommt schon einiges zusammen. Ja. Genau, also ich wurde jetzt mal vor einer Zeit mit einem Song von mir oder einer Textzeile konfrontiert in einem Quiz, in einer Quizshow. Ja. Die habe ich gelesen, da haben die gesagt, nie gehört. Dabei war es ein Song von mir.
Kann passieren. Dabei so viel.
Bei der Menge. Nee, wirklich. Aber unabhängig von der Quantität, du hast es doch immer wieder geschafft, sozusagen deine Dinge zu machen. Es war immer Olaf Berger.
Genau.
Kam mal so eine Stelle, wo du versucht hast, so experimentell irgendeine andere Richtung zu gehen oder so?
Naja, ich bin eigentlich jemand, der gerne auch Musik hört. Und auch wenn ich im Auto unterwegs bin, dann ziehe ich mir das Programm rein, auch viel Radio, dass ich wirklich so auch die Musik, die ich dann eigentlich, wofür ich mich entschieden habe, dass ich die selber mache, dass die mir selber auch gefällt. Also es ist wirklich größtenteils Songs. Also ich würde mal sagen, 99% aller Songs, hinter denen stehe ich heute noch und habe das wahnsinnig gern gemacht und immer gesungen zu jeder Zeit, habe mich dann musikalisch entwickelt und wenn man so zurückblickt und jetzt mit den 40 Jahren und habe jetzt gerade jetzt die Woche wieder in den Airplay-Charts Top 10 erreicht gehabt und das sind natürlich so Radio-Charts im deutschsprachigen Pop-konservativen Segment, da kann man schon zurück sagen, okay, ja, hast ein bisschen was richtig gemacht.
Ja, okay. Ja, ne, ich dachte, dass man als Künstler irgendwann an eine Stelle kommt, wo man sagt, soll ich erstmal was ganz Neues probieren oder so?
Ja, ich finde schon, es sind so Entwicklungen mit dabei, da geht man dann doch mal so, wir haben zum Beispiel auch vor ein paar Jahren so eine schöne Nummer gemacht, die, ich weiß, wenn man die international gemacht hätte, dann wäre die wahrscheinlich eine internationale Nummer, so eine, eigentlich wie so ein bisschen Ricky Martin-Nummer oder so.
Ja, ja.
Haben wir schöne Ausflüge gemacht oder Santana-mäßig, haben wir ein paar schöne Ideen mit dabei.
Ich denke jetzt auch bei einem der aktuellen Songs, Leg dich hin, wir müssen reden. Ist ja so ein bisschen, habe ich gedacht, in die Roland-Kaiser-Richtung, du, deine Freundin und ich. Also, denkt man dann so ein bisschen, das ist gerade Trend, man kann jetzt mal ein bisschen mehr
Also ich
wagen.
Muss dazu, der Song, als das Angebot kam und den Text hat Tanja Lasch geschrieben. Mhm. Und das war auch so interessant, dass es von einer Frau kam, weil oftmals gerade die Zeile legt dich hin, wir müssen reden, dann, wenn man das so erzählt, sagen wir, jetzt kommt hier der Ballermann um die Ecke oder der Macho oder sonst was. Und ich fand es eigentlich schön, diese Zeile und die ganze Geschichte drumherum, weil es ja trotzdem eine sehr, sehr liebevolle, romantische Geschichte ist, weil ja vieles ist ja in der Tat so, man kann 1000 Worte erzählen, man kann sich unterhalten, man kann alles ausdiskutieren, vieles wird dann trotzdem am Ende auch im Bett bei Zärtlichkeiten geregelt. Und das ist, ich glaube, jeder von uns, der in einer Beziehung ist, merkt das, dass viele, viele Dinge auch manchmal körperlich zu regeln sind und auf eine liebevolle Art und Weise. Und deshalb leg dich hin, Wir müssen quatschen oder wir müssen reden.
Ja, da hast du jetzt nicht so gedacht, ach, der Kaiser hat es auch gemacht und das ist möglich.
Nee, eigentlich an Kaiser habe ich da gar nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, das ist eher Zeit für so eine Aussage, das mal anzubringen. Und immer wenn ich das, ich mache das auch in meinem Programm live, einmal mal mit Gitarre oder mit Klavier, Piano-Version oder auch eine richtig schöne Mallorca-Version haben wir auch. Also das ist einfach ein Thema, was die Leute anspricht. Und wenn man zuhört auf den Text, dann merkt man, dass da viel Tiefe drin ist.
Wie kommt es bei dir zu neuen Songs? Kommt denn jemand und sagt, ich habe hier was für dich, das könnte zu dir passen? Oder kommt jemand und sagt, ich habe hier einen ganz tollen Text, Kann man das nicht irgendwie machen, das ist die Zeit dafür? Oder?
Genau, also ganz unterschiedlich. Also im Laufe der Zeit ist es so, dass ich natürlich ein großes Netzwerk von Produzenten An der Seite habe, die mir immer wieder was zuschicken, Ideen, einfach mal nur ein Refrain zu mailen oder so, wo ich sage, okay, da könnte man dran arbeiten, dann kommen meine Gedanken mit dazu, wie kann man es umsetzen oder musikalisch, welche Richtung kann es gehen, und da sind eigentlich wirklich so Dinge, die gemeinsam entstehen. Aber es gibt auch manchmal Songs, die kommen an und das sage ich, höre ich, sage ich, super, will ich machen. Und bei mir klingt es dann sowieso wieder ganz, ganz anders.
Ja klar, Ja gut, die Erfahrung und die Stärke als Interpret hast du ja auch, einen Song zu deinem eigenen
Ich glaube,
zu
damals war es eher mehr so die Anfangszeiten, wie damals bei Dieter Schneider zum Beispiel, dem ich auch wahnsinnig viel zu verdanken habe. Der kam natürlich dann mit Songs, sagte, hier, komm mein Kleiner, das singst du. Und ja, oh, was, wie, es brennt wie Feuer, war natürlich auch damals so eine Herausforderung, wo ich dachte, oh, das ist ein bisschen flach oder so, da auf den ersten Blick sowas, wenn man es dann natürlich sich durchgelesen hat, ach Mensch, schöne Herzensgeschichte, man kann es erzählen, oder es kommt so oder so, mit Arnold Fritsch stand damals mit Murmel, schöne Melodien, auch heute noch immer wieder, wenn ich auch manchmal im Radio zu tun habe, da kommen manche Redakteure zu mir und die sagen mich, Olaf, dein Lieblingslied oder mein Lieblingslied von dir ist Es kommt so oder so. Also einfach so eine Art, ja, so ein bisschen fast wie so ein Chanson ist oder eine süße Geschichte ist. Ja, also ganz unterschiedlich.
Was ich bei dir bemerkenswert finde, ist, dass du aber auch wirklich dahinter stehst immer. Also ich habe Künstler erlebt, bei immer wieder sonntags, die proben und hinterher sagen sie, ach, diese Schlagerscheiße.
Echt, ja? Nee, das kann ich wirklich nicht sagen. Also da bin ich wirklich jemand, der absolut, ich liebe meinen Beruf und auch, ich glaube auch, man muss auch das, was man kann, präsentieren. Und ich glaube, das ist das, was ich sage, ja, der Jack hat damals auch zu mir gesagt, der sagt, Olaf, pass auf, du bist für mich der junge Jürgen Markus oder sowas. Der sagt, komm, dich boxe ich durch, wir machen das zusammen. Was machst du, was hast du für Vorstellungen? Und das hat er auch komplett mir entsprochen. Und ich weiß noch, wenn ich als Kind damals auf dem Sofa gesessen habe und Ein Kessel Buntes gesehen habe und da war eben halt wie Jerzy Korn wie hieß er damals, John DeLuza oder irgend sowas. Ja. Das sage ich, toll, finde ich klasse.
Du hast Jack White gemeint eben, ne?
Genau, den Jack Produzenten. White. Ah ja, genau, Jack White, ja.
Ist der auf dich aufmerksam geworden oder wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Schönerweise war es so, dass durch die goldene Stimmgabel, die ich 1990 überreicht bekommen hatte, damals von Dieter Thomas Heck, habe ich auch wieder...
Der Erste?
Genau, ich war der Erste, der Erste, genau, aus der ehemaligen DDR. Und das habe ich auch wieder meinem lieben Heinz Quermann zu verdanken, der damals sich gesagt hatte, okay, wer waren die letzten 3 Jahre zu DDR-Zeiten so der Hitparaden, der Schlagerrevue, der immer auf der Eins war. Und da war ich immer der Jahressieger. Also ich denke auch immer, Frank Schöbel, der hätte es genauso verdient. Weil wenn man sieht, was der im Osten alles geleistet hatte zu diesen Zeiten, als Erster hätte ich ihm auch die goldene Stimmgabel gewünscht. Aber ich war dann doch happy, dass ich das bekommen habe. Ganz klar. Aber das war so, wurde das Schreiben fertig gemacht vom DDR-Rundfunk an Dieter Thomas Heck. Und der Heck sagte, mein Olaf, du bist dabei. Die goldene Stimmgabel. Schön. Ja. Und das war dann für mich die Möglichkeit, mich wirklich einem gesamtdeutschen Millionenpublikum vorzustellen. Damals im September war das in Ludwigshafen. Und der Jack hatte die Sendung gesehen, Jack White. Und hatte wieder auch über 3 Ecken sich erkundigt, wer hat Kontakt eventuell zu Olaf Berger. Und da fiel ihn Franz Bartsch ein damals. Er hatte auch als Arrangeur für ihn gearbeitet. Und da hat er dem die Nummer besorgt und dann klingelte bei mir das Telefon und da war, hallo, hier ist Jack White.
Ja, auch cool, oder?
Cool, gute Sache. Ja. Und dann haben wir uns später in Berlin getroffen, in der Uhlandstraße, und da waren so die ersten Wege geebnet.
Ja.
Wobei ich da, glaube ich, auch nochmal eine schwierige Geschichte...
Genau, war eine schwierige Situation, weil ich hatte schon damals kurz vor Grenzöffnung einen Vertrag mit einer Westberliner Plattenfirma unterschrieben, was natürlich eigentlich das Größte war für uns im Osten, Musik zu machen und trotzdem einen Plattenvertrag mit einem Westberliner Label zu bekommen, wo dann daraus die Möglichkeit sich hätte entwickeln können, dass man vielleicht Veranstaltungen auch macht in Westdeutschland oder unterwegs sein darf und präsentieren sich kann. Und da war, hatte ich damals zugeschnappt sozusagen und hatte den Vertrag noch an der Backe. Und Jack sagte damals zu mir, bei wem bist du in der Vertrag? Ich sage, ja, da ist hier die und die Firma. Und da hat er, ah, kein Problem, ich hole dich da raus. Naja. Er hatte mich irgendwann da rausgeholt, dauerte trotzdem 2 Jahre, hat eine Menge Geld gekostet am Ende, letzten Endes mit Anwälten und blauäugig, wie ich natürlich an die Sache rangegangen war, dachte ich mir, naja, okay, dann soll er mich da mal rausholen. Es ging natürlich letzten Endes auf die Lizenzen oder die Firmen, die ich dann am Ende abarbeiten musste.
Am Ende wollte ich gerade sagen,
das ist natürlich eine Menge Geld gewesen und dadurch haben wir auch lange zusammengearbeitet, aber auch sehr erfolgreich zusammengearbeitet.
Also er hat dir auch lange Zeit die Gelegenheit gegeben, das Geld wieder zu verdienen.
Sozusagen abzusehen. Okay,
genau. Abzusingen, ja, auch nicht schlecht.
Aber es ist cool, spannend, wenn man mal so
viele hatten manchmal damals zu mir gesagt, Mensch Olaf, du hast ja, das ist super, weil ich hatte auch parallel noch ein tolles Angebot. Damals von dem Produzententeam Jean Frankfurter, das ist ja der Produzent und Entdecker gewesen von Helene Fischer, der eine super Handschrift auch hat und für mich damals meinen Feuervogel geschrieben hatte, was wirklich auch eine interessante Sache war. Und dort wäre der Übergang simpler gewesen, weil er wiederum mit der Firma zusammengearbeitet hatte, mit denen ich tatsächlich einen Vertrag hatte. Aber ich wollte das ganz Große, ich wollte Jack White und ich habe ihn bekommen und er mich und dann haben wir eben tolle Jahre zusammengearbeitet.
Also es waren nicht nur vor der Wende so Namen wie Quermann, sondern auch direkt danach Heck, White, die alle auf dich aufmerksam geworden sind.
Richtig, also gerade auch Dieter Thomas Heck, der war so, das war so eine Familie. Es war sicherlich auch nicht einfach, da reinzukommen. Und ich kenne auch viele Kollegen, die gesagt haben, na, du, wenn du das Glück hattest, in der Familie mit dabei zu sein, dann bist du auf einer guten Position. Aber es gibt viele, die stehen da und die kommen einfach nicht rein. Und bei Dieter Thomas Heck war so eine Verbindung, der hatte so immer so eine Liebe zu Künstlern. Also er war einfach nicht so ein Geschäftstyp, sondern wirklich so ein Künstlertyp. Und der hat immer auch dafür gesorgt, dass alle, die bei der Sendung mit dabei waren, dass man wirklich abends zusammengesessen hat in einem Restaurant und hat alle eine lange Tafel gemacht und dann hat natürlich Dieter erzählt, wo es lang geht, ja, und wo die Reise hingeht, aber es war eine super Atmosphäre und man hat sich auch als junger Künstler und neuer Künstler sofort wohlgefühlt und gesagt, okay, hier kannst du was erreichen.
Ich stelle mir gerade vor, so diese...
Die Familie.
Ja. Don Corleone hat gesprochen.
Nee, also der Dieter Thomas Heck, wirklich kann ich nichts.
Ja. Also, was du gerade jetzt erzählt hast, sind natürlich hohe interessante Dinge, die, wenn man sich so einen Künstler wie Olaf Berger mal betrachtet, die ja sonst, über die nicht gesprochen wird. Der Künstler ist da, alle freuen sich, immer wieder sonntags, was auch immer, so. Jetzt haben wir solche Sachen. Ich würde dich jetzt mal bitte mitnehmen aufs Glatteis so ein bisschen.
Okay.
Diese Familien gibt's doch noch, oder?
Sicherlich ist das natürlich, ich könnte mir vorstellen, du sprichst von Jürgens Clan, Silbereisen Clan, Zarella Clan.
Ja, das war, damit ihr nicht in Schwierigkeiten kommt.
Ja, also deswegen, du hast jetzt alle, du kannst am aber ist schon interessant oder so. Man hat das Gefühl, so bei bestimmten Sendern, wenn man sich anguckt, wer produziert, wer steckt dahinter, dass noch immer eine Handvoll Künstler dabei sind.
Die immer wieder dabei sind. Das Verrückte ist nur, und das stelle ich immer wieder fest, und man kann eigentlich, wenn man nicht mit dabei ist, nur wirklich immer wieder sagen, man muss dranbleiben, weil, und das glaube ich tatsächlich, und dazu stehe ich hundertprozentig, dass eben diese Leute genau wissen, was für ihre Sendung gut ist. Ja. Und gerade wenn man die Silbereisen-Shows sich anschaut, das ist eben halt nach wie vor, die Quoten sind toll. Und es funktioniert, es geht auf und wir kämpfen jedes Mal drum, wo wir sagen, komm, wir wollen da rein und natürlich bieten wir uns an. Und ich glaube, wenn es genau reinpasst, dass man sagt, jawohl, Olaf Berger, den wollen wir jetzt in der Sendung haben, dann bist du drin und dann gehörst du mit dazu. Und genauso ist es bei Zarella in den Shows. Ich glaube schon, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wenn du einmal reinkommst, dann bist du auch drin.
Bei Immer wieder sonntags und beim Fernsehgarten klappt es ja eigentlich.
Genau, Immer wieder sonntags bin ich, glaube ich, schon gefühlt seit, da war ich schon vor Stefan. Ich hatte das Glück gehabt, damals Max Schautzer die Sendung noch mitzumachen. Also ich glaube, ich bin da mit einer, der schon seit ewigen Zeiten so ein Stammgast bei Immer wieder sonntags ist. Der Fernsehgarten ist toll, ist auch immer eine schöne Präsenz, die man hat, weil man merkt sofort auch an den Bookings, an Veranstaltungen. Das heißt, wenn die Leute das nicht unbedingt gesehen haben, aber sie legen großen Wert drauf, bist du in den Sendungen präsent, bist du dabei.
So, das ist wichtig. Du musst dich zeigen, du musst dabei sein. Du musst
so eine Visitenkarte dazu haben. Manchmal sagst du zwar, man sagt, mein Gott, der Aufwand ist riesig. Also 3 Tage bei Immer wieder sonntags. Ja, ne? Man fährt da freitags hin bis Sonntag und verdienst keine Mäuse. Ist ja ganz klar. Aber die Promotion ist unheimlich wichtig.
Ja, klar. Ist dein Beruf. Du musst natürlich immer wieder zeigen, hallo, ich bin
da. Hallo, hier bin ich da. Oder? Genau, kannst deinen neuen Song präsentieren und wirst dort verlebt. Bringst auch eine schöne Zeit, weil Rust ist immer wieder toll. Mhm. Der Europapark ist ganz, ganz klasse. Also es macht viel Spaß.
Ja. Und du bist ja nicht nur als Sänger unterwegs. Sondern, weil wir haben jetzt gesprochen über Präsenz, Booking, kommt das entsprechende Booking, sondern du moderierst ja auch Geschichten, du hast ganz viele Fernsehsendungen auch moderiert.
Genau, also leider momentan ist da nichts am Start, also hat sich ja auch vieles verändert.
Ja.
Also ich habe das Glück gehabt, viele, viele Sendungen zu moderieren beim MDR. Leider wurden viele Sachen auch eingespart. Mhm. Das ist einfach mal so. Ich glaube, es ist ein falscher Weg, dass man an diesen Sachen da spart, weil es einfach das Publikum sehen möchte. Die, die jetzt angenommen seit vielen Jahren den MDR schauen, die sind auch nach wie vor, glaube ich, bereit, Sendungen, Reisesendungen, tolle Musiksendungen zu sehen, die nicht nur auf den ganz großen Level produziert werden, die das, was wirklich wahnsinnig viel Geld kostet, sondern wir machen ja wirklich stellenweise Sendungen, die sehr sparsam auch produziert werden, mit Außendrehs, mit aus der Konserve, wo wirklich nur Moderationen zwischendurch laufen.
Aber selbst die Inhalte dann halt.
Die Inhalte rüberbringen, genau. Und das wird immer mehr eingespart und das ist natürlich nicht schön. Und da ist natürlich auch mein Kopf irgendwie gerollt.
Ja. Wenn man sich das überlegt, was ihr damals gemacht habt, wochenlang mit dem Bus, mit einer Reisegruppe unterwegs.
Genau, also das waren so meine ersten Sendungen damals, so eine Busfahrt, die ist lustig, die wir da gemacht haben, wo du einfach hast einen Kameramann mit dabei gehabt, einen Tonmann und einen, der so darauf achtet, dass du auch mit den Leuten was Richtiges machst. Also ein Redakteur, der alles drauf hat, ein Autor und Redakteur sozusagen. Und da waren wir zu viert unterwegs und haben dann 3-4 Tage mit Busreisen, die Welt bereist und wollten so mal sehen, was die Leute so zu erzählen haben. Und das war so immer im Vorabendprogramm auf dem MDR von 19.50 Uhr bis 20.15 Uhr kam das dann immer samstags. Wir hatten super Reichweiten, super Quoten mit so einer Sendung, also es hat Spaß gemacht. Ne?
Ist es dann da auch so beim MDR, dass man ab und zu mal sagen muss, hallo, hier bin ich, wenn ihr mal eine Idee habt? Oder wie kommt man da dann vielleicht an neue Sendungen?
Vielleicht muss man so sein. Ich war nie so. Also das war immer für mich was, wo ich dachte, oh Gott, so selber so sich da so ins Licht zu bringen, anzubieten. Toi, 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 in den 40 Jahren war es meistens so, wo man dann gesagt hat, ach Mensch, Olaf, komm, wir haben mal wieder was für dich. Ich hatte wirklich ein paar tolle Wegbegleiter in meinem Leben, die mich wirklich über die wirklich fast 40 Jahre. Und wenn ich da an die ersten Sendungen denke, bei Sprungbrett, der Kameramann, der damals Assistent-Kameramann war, der war später dann Regisseur, der Matthias Edlich als Regisseur oder Matthias Eichmann, Redakteure, Musikredakteure, die mir immer wieder die Möglichkeit gegeben haben, Olaf, komm, du bist dabei, wir machen das. Und auch dann nach der Wende natürlich viele, viele Möglichkeiten gegeben haben, mit dabei zu sein. Uwe Klosterknecht, ein toller Redakteur, der einfach immer wieder gesagt hat, komm Olaf, wir haben hier eine Sendung, das wäre was für dich.
Lieber MDR, wenn ihr irgendwo ein Konzept in der Schublade habt, der Olaf würde es machen.
Olaf macht das schon.
Aber interessant, deine Einstellung, die ja auch recht gibt, weil es hat bei dir ja auch funktioniert über die vielen, vielen Jahre. Also nicht überall hinzurennen und der Nice Boy zu sein und Dings und sich, sagen wir das Wort, einschleimen bei entsprechenden Leuten.
Ich glaube immer so und das ist auch, ich kann nicht nur jedem sagen, wenn man natürlich was auf drauf hat für seine Verhältnisse. Ich glaube, wenn die dich finden wollen, dann finden die dich. Ja, ne? Und das ist oftmals so, wenn man sagt, oh Gott, man ist auf der Suche nach einem tollen Management oder irgendwie, wer kann dich da vermitteln? Ich glaube, genau die großen Sender oder Redaktionen und Produzenten, die sagen, wenn die dich auf dem Schirm haben, die gucken schon. Und wenn die dich finden wollen, die finden dich auch, wenn du nur eine ganz private Nummer hast.
Und wenn du da einen Manager losschickst, der sich daneben benimmt, dann bist du da raus.
Das sowieso nicht, genau.
Gute
Kontakte sind wichtig. Ich hatte ja auch viele, viele Jahre einen super Manager, mein Hartmut Prof, den du auch noch aus alten Zeiten kennst, der leider viel zu früh verstorben ist. Der ist mit mir über 20 Jahre an der Seite gewesen. Und der war wirklich so ein alter Hund, der gesagt hat, okay, Olaf, hier, ich brenne für dich, ich bringe dich durch und wir kämpfen. Und das war aber auch so bodenständig. Und wir waren die zwei aus dem Osten, wir waren einfach unterwegs.
Wer ist heute so um dich rum an deiner Seite?
Ja, also vorwiegend natürlich meine Frau, meine Julia ist an meiner Seite. Die macht so Büroarbeiten, handelt alles. Ich habe auch einen Manager, den Thomas Joost, das ist aus Berlin, ein Management, die natürlich so gewisse Dinge koordinieren und so die Strippen so ein bisschen ziehen im Hintergrund.
Ja. Ja, im Büro braucht man schon, das
wird ein bisschen organisiert. Ja, du brauchst auch einen Ansprechpartner, dass natürlich nicht jeder bei dir anklingelt, sondern eben halt für gewisse Dinge, die man auch nicht machen möchte, muss ja auch einen Prellbock haben, die das abwimmeln können.
Wie die Presseleute mal fernhalten, wenn die wieder Fragen haben. Ja. Habe ich auch eine lustige Geschichte. Ja. Aus dem Anfang des Jahres 2012. Da hatten wir in der Super-TV meine Seite offen. Es war irgendwie ganz kurzfristig eine frei geworden und dann macht man es manchmal so, wenn man keine Zeit hat zu recherchieren, geht irgendwo zur dpa und guckt, ob irgendwo
was
eine Geschichte
findet,
genau, irgendwo eine Geschichte im Angebot ist. Und dann war eine Homestory von dir in deinem Haus auf Mallorca. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wir nehmen die jetzt rein und ich habe keine Zeit gehabt, irgendwo nochmal nachzurecherchieren, dich anzurufen und sonst was. Und dann erscheint das eine Woche später und dann habe ich einen ganz aufgebrachten Gregor Nebel damals am Telefon, was ich mir einbilde, diese Geschichte zu drucken. Und ich habe gedacht, also ich habe doch, was habe ich denn gemacht? Ich habe die Geschichte gekauft.
Ja.
Gut, ich hatte keine Zeit, sie zu überprüfen, aber dpa ist jetzt nicht die schlechteste Adresse für irgendwas. Und dann in dem Gespräch kam raus, ein paar Wochen später wolltet ihr verkünden, dass du dich von deiner Frau getrennt hast.
Ah, okay, das war diese Trennungsphase und dann war wahrscheinlich noch die Altjahr, genau.
Und ich weiß noch, wir haben uns damals dann ein paar Tage später in München getroffen, weil in einem Event von einer Plattenfirma und haben dann ein Selfie gemacht und es Gregor geschickt, damit er sich wieder abreden kann.
Okay, ja, Gregor hatte dann meine Zeit lang auch meine Pressearbeit gemacht, Gregor Nebel, als ich bei Universal war, genau, und unter Vertrag und da hat er sich um diese Dinge gekümmert, genau.
Ja, muss ja alles ein bisschen in geordneten Bahnen laufen.
Klar,
ich will ja Geschichten machen.
Naja, ja, ich bin ja sowieso gespannt, wie sich das alles entwickelt wird mit der ganzen KI und ChatGPT, was sich da so, weil man, ich hatte jetzt auch witzigerweise mal in Anbetracht meines Jubiläums, hatte ich da mal so ein bisschen recherchiert, was denn über mich selber ausgespuckt wird oder über die Kollegen, mit denen ich zusammen bin, auf der Bühne stehe, um sie anzumoderieren. Und das ist natürlich eine Riesengefahr, dass da Informationen manchmal auftauchen, wo die alles durcheinander hauen. Also das ist Wahnsinn, was dann so ausgespuckt wird und was dann für wahr am Ende drinsteht, das bleibt drin und wird dann weitergegeben.
Auch, einfach weit abgeschrieben wird voneinander.
Also genau, abgeschrieben, ja.
Wir hatten in diesem Podcast Udo Freudenberg zu Gast und dann hatten wir eine wahnsinnige Welle, weil ein findiger Redakteur von Münchner Merkur hat unseren Podcast gehört, hat eine Geschichte draus gemacht.
Ja, na klar.
Und dann waren die ersten 10 Treffer Udo Freudenberg von Google News, war unser Podcast.
Mhm.
Und dann hast du aber gesehen, es haben 3 Redakteure die ganze Folge gehört. Der Rest hat nur abgeschrieben.
Ja. Ja,
also ist leider in meiner Branche auch nicht so ganz schön.
Genau, genau. Aber die hören sich da wie so an und schreiben es ab. Ja. Aber durch diese KI wird ja manchmal was erstellt, was dann leider gar nicht stimmt. Also es ist so verrückt.
Und
dann
weitergeht. KI zieht es ja auch nur aus dem, was im Internet steht.
Genau. Zieht
alles zusammen und macht einen neuen Mix daraus, gleicht ab und so. Ja,
deswegen muss man auch darauf achten, was so im Umlauf ist.
Genau.
Vor allen Dingen privat.
Ja. Stimmt, was man rausgibt, ja.
Ja, genau.
So, dann werden wir mit dem Podcast nochmal richtig berühmt. Vielleicht habe ich nochmal eine Chance, das ist ja toll.
Du als Jungmoderator.
Man weiß es nicht.
Ja, wunderbar. So, mir ist aufgefallen, dass du in dem Gespräch hier des Öfteren von wir sprachst. Also wir machen so wir, das Wort ich kommt da nicht drin vor, wobei man immer annehmen müsste, so ein Künstler, der hat ja auch, du hast ein sehr starkes, gesundes Ego. Also und auch eine dementsprechende Ausstrahlung und so, das ist ganz klar, ein Standing. Aber du sagst wir.
Ja. Komischerweise, mir fällt das ja selber oft auf, weil ich wahrscheinlich schon immer ein Teamplayer bin.
Ja.
Also witzigerweise habe ich immer festgestellt, für mich war das damals auch wichtig mit der Band, deshalb tat es für mich so weh, nicht mehr mit der Band unterwegs zu sein, dass ich gewisse Dinge vermisse, die einfach Freundschaften zu haben, auch unter Kollegen oder sowas, wo man sagt, Mensch, man freut sich auch für den Erfolg des anderen. Und für mich ist es immer so, eher mehr so, ja, wir schaffen das oder wir machen das und wir haben das erreicht und das erreicht. Und dann guckst du manchmal dich um und sagst, naja, eigentlich, wer ist denn das?
Ja,
ist um mich herum. Und, außer eigentlich meine Julia, meine Frau, die jetzt seit vielen Jahren an meiner Seite auch kämpft und genau mit mir das durchdrückt und kämpft, sind wir es eigentlich alleine. Aber deshalb kann ich guten Gewissens oft mal sagen, wir.
Ja, ja.
Und ich beziehe auch gerne Leute mit in den Erfolg ein, wenn man Erfolg hat, dass man sagen kann, okay, wir haben das gemeinsam erreicht.
Aber gibt es denn Kollegen, die dir das dann gönnen? Oder wie ist das hinter
den
Kulissen?
Also ich glaube einfach, Musikgeschäft heißt Musikgeschäft, weil es natürlich ein Geschäft ist, in erster Linie. Ne? Und da sind natürlich viele, viele Einzelkämpfe unterwegs. Und ich komme mit eigentlich fast allen sehr gut hin. weil das einfach mein Naturell ist. Ich bin gut befreundet mit Bernhard Brink oder wenn wir unterwegs sind, oder Nick P. Das sind so Verbindungen, die man geschaffen hat durch Tourneen, gemeinsame Reisen, die man gemacht hat, wo man auch so einen privaten Kontakt hat. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass wir alles eher Einzelkämpfer sind und die Konkurrenz schon sehr groß ist.
Aber so ganz erstaunlich, weil gerade Bernhard Brink und Nick P. sind genau die Leute, die man als Journalist auch gerne mal anruft, wenn man mal einen ordentlichen O-Ton braucht, die ganz ehrlich sind. Ja. Das wundert mich jetzt nicht, dass du mit denen gut zurechtkommst.
Vielleicht liegt es auch da, weil wo man wirklich sagt, man findet so seine Leute, mit denen man immer wieder zu tun hat, dann über die Jahre und auch gerne privat dann zusammen ist. Und gerade auch wie Bernhard oder was, da telefonieren wir öfter mal und ich sage ihm, Bernhard, hast einen guten Arzt für mich, hast einen guten Anwalt für mich. Du musst das noch kennen.
Ich habe
damals auch gerade am Anfang, weil wir hatten nach der Grenzöffnung, hatte ich ja mein Management, die Ingrid Reit, und da war auch Bernhard Brink unter Vertrag und da waren wir viel unterwegs und er hatte damals auch schon zu mir gesagt, Olaf, pass auf, also denk immer daran, mach die Fehler nicht wie manche Kollegen. Eine Mark sind nur 50 Pfennige, so unter dem Motto, und leg dir was zurück, was du verdienst. Bernhard hat viel richtig gemacht.
Also in dieser Beziehung mit Finanzen und so, der ist ja sehr
Ist er voll ausgeschlafen und hat auch gute Tipps. Und der ist auch jemand, der auch neben sich andere Kollegen einfach zulässt und groß werden lässt, weil er einfach die Größe hat. Nicht umsonst ist es so ein gestandener Mann.
Ja, weil er auch sagt, es sind viele an ihm vorbeigezogen, so viele, nach oben und wieder nach unten.
Kann ich auch alles so bestätigen.
Das hat er mir auch schon erzählt. Also, das ist ganz bodenständig auch. Ich glaube, so und Leute braucht man auch in der Branche.
Gibt genug Leute, die denken, das Geld, was sie verdienen, ist ihrs. Und gehen mit aus. Ja. Und nach einem Dreivierteljahr gibt es einen Brief vom Finanzamt.
Genau.
Ach je, wo soll ich das Geld hernehmen? Habe ich doch gekriegt. Nee, hast du nicht.
Das ist für den Teil, klar, man ist natürlich auch in diesem Beruf verleitet natürlich halt der Erfolg und man ist unterwegs und dann geht's an die Bar und im Hotel hoch die Tassen und klar, das Geld ist weg.
Absolut.
Gott sei Dank, früher, das war immer schön, früher wurde natürlich viel auch die Gage in Bar ausgezahlt. Ja. Also zumindest damals mein Manager, der hatte immer drauf gestanden und sagte, Olaf, du gehst erst auf die Bühne, wenn das Geld auf dem Tisch liegt, so unter dem Motto. Und dadurch habe ich eigentlich auch nie in meinem Leben einen Job gemacht, wo ich kein Geld bekommen habe.
Nicht.
Also nee, toi, toi, toi. Das hat er mir so eingebläut, hat gesagt, Olaf, komm. Und damals war noch Barzahlung immer ganz wichtig. Und jetzt mache ich, dann muss es auf dem Konto sein.
Also auch Bargeld musst du quittieren und musst davon auch Steuern bezahlen.
Und das ist, da war die Gefahr natürlich bei vielen, die dann das Bargeld bekommen haben und weder Mehrwertsteuer noch gedacht haben, dass man das dann bezahlen muss.
Das war ja damals dann in der DDR ganz anders geregelt. Ne? Nach der Wende musste man immer verhandeln um Geld.
Ja, genau. Zu DDR-Zeiten hattest du ja deine Einstufung normalerweise und da wusstest du ganz genau, das und das Geld darfst du überhaupt nur verlangen. Dann kommen noch irgendwelche Reisekosten dazu.
Am Ende der DDR hast du da auch angesagt, was du willst und hast es gekriegt.
Nee, komischerweise. Nicht? Das war schon immer noch, ich glaube, das war auch begründet durch diese Sache mit meinem Vater, mit dieses von der Pike auf. Ne? Das war halt, da war auch ein Management dahinter, die natürlich mit dem genau steuerlich alles, mit Lohnsteuerbuch und was weiß ich, was wir alles hatten.
Okay.
Und da war tatsächlich so, da konntest du eventuell noch 100% manchmal Aufschlag machen, wenn du moderiert hast oder irgend sowas. Genau, aber es hat sich alles in Grenzen gehalten, genau.
Was muss man denn als Fan ausgeben, damit du beim Geburtstag singst?
Oh, jetzt kommen wir aber richtig ans Eigene.
Also, als ich kommt auf den Fan an.
Schade, ich würde jetzt gerne eine Geschichte. Ich sag nicht die Band und nix und so. Da hat mal jemand gesagt, du kannst doch nicht mal so und so. Und da wurde eine richtige Summe aufgerufen.
Ja.
Also mehrere 10.000, ganz viele. Und da hat er gesagt, die Irre oder so. Und wieso, du willst die doch haben? Und wenn nicht, wir bleiben auch gern zu Hause, sagt die Band dann.
Ja,
wir spielen nicht auf irgendwelchen neureichen Geburtstagen gerne, weil das undankbar ist. Und entweder bezahlst du, dann haben wir wenigstens das Geld als Trost
oder wir
lassen es weg. Elton John nimmt eine Million. Kannst du ja gerne machen.
Also bei mir ist es immer so, weil man bekommt natürlich immer Nachfragen oder Anfragen, auch gerade von Fans, ach Mensch, wird silberne Hochzeit oder das und das. Das könntest du natürlich wahnsinnig auftreten. Ja. Aber ich habe es immer so gehalten, wo ich gesagt habe, wenn ich was mache, also generell grundsätzlich mache ich es eigentlich kaum.
Ja.
Und wenn ich was mache, dann mache ich es wirklich kostenlos. Also wenn ich jetzt sage, ich überrasche XY, muss es passen irgendwie, dass ich vielleicht in der Nähe bin oder sowas. Aber dann rufe ich aber auch gar keine Summe auf, weil es einfach so für denjenigen dann, ich sag lieber, lass dir eine Karte schenken zum Konzert, wo ich in der Nähe bin, dass du da hinkommst, dann bringe ich dir ein Ständchen oder da lass dich nochmal hochleben, aber einfach ein Konzert für einen Fan, seltenst. Also wenn, dann mache ich es kostenlos, wenn es sich ergeben würde oder eben halt, wenn manchmal, es gibt natürlich auch Bäckereien oder Kneiper, die sagen, wir machen hier bei meiner Mama zur Silberhochzeit, wir lassen es richtig krachen, wir verdienen richtig Geld. Dann sage ich, du verdienst richtig Geld, dann musst du auch richtig Geld bezahlen.
Ja, klar, logisch, ja.
Also mache ich keinen Unterschied zwischen Friedrichstadtpalast und Geburtstagsfeier. Und,
ja, genau. Wir wissen, die Bäcker jetzt alle Bescheid.
Obwohl, den geht es schon auch nicht so gut.
Nee, die Bäcker sind schwierig. Die sind
fleißig.
Ja, ja, und so viel Arbeit und so viel zu tun und so erfolgreiche 40 Jahre und du hast ja noch ein paar Jahre vor dir.
Ja, genau. Man sagt, Olaf Hesters zu mir.
Wie regenerierst du dich denn eigentlich?
Ja, also es ist schon in der Tat so, das Gute ist wirklich, dass meine Julia und ich, wir sind unterwegs zusammen, was auch eine Gefahr ist sicherlich, wenn man manchmal sagt, oh Gott, wenn man jetzt mit seinem Partner, mit seinem Ehepartner immer zusammen ist, 24/7 oder so, ist oftmals das die Gefahr dabei, dass man natürlich immer über den Beruf spricht und irgendwie die Romantik und die Liebe vielleicht auf der Strecke bleiben könnte. Und wir stellen das auch manchmal so fest, deshalb leg dich hin, wir müssen reden. Passt der Titel wunderbar. Es ist so, man geht manchmal mit einem Glas Rotwein ins Bett und will eigentlich romantische Stunde erleben und da fängt man über den Beruf zu erzählen oder sieht im Fernsehen gerade irgendwas und sagt, Mensch, das müssen wir, komm, da müssen wir ein Angebot hinmachen oder irgendwie so. Also die Gefahr besteht schon, aber toi, 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 wir sind jetzt in diesem Jahr 10 Jahre verheiratet und es ist, unsere Liebe ist nach wie vor wunderbar und groß und sie sorgt auch dafür, dass wir halt neben diesen Jobs, selbst wenn wir an die Ostsee fahren, dass wir uns dort die Auszeit nehmen, dass wir sagen, komm, wir fahren nochmal, hängen eine Nacht dran, gehen spazieren, essen ein schönes Fischbrötchen oder machen diese Dinge oder sie sagt mir, komm, wir machen jetzt die Reise, wo wir eine Fankreuzfahrt machen mit 3000 Fans, sind wir auf dem Kreuzfahrtschiff mit anderen Kollegen auch zusammen und wo wir sagen, komm, wir haben unseren genauen Plan, wir wollen nach Rom, wir wollen das sehen, wir wollen da an den Springbrunnen und was weiß ich. Das haben wir alles vor, dass wir dann diese Sachen gemeinsam machen.
Also der Rückhalt in der Familie ist auch so ein bisschen absolut die Krafttankstelle.
Ja, und Mallorca natürlich, mein zweites Zuhause oder fast mein erstes Zuhause mittlerweile seit vielen Jahren. Da kommen wir schon sehr gut runter. Also dann, wir gehen wahnsinnig gerne wandern, wir gehen spazieren, wir nutzen die Zeit für uns. Wir lassen einfach dann auch die Seele baumeln.
Jetzt hat ja deine Tochter mal mit dir auf der Bühne gestanden. Ja. Wie ist es beim Enkelchen? Sind da musikalische Anfänge zu
betreten? Ach, sicherlich. Die Kleine ist schon sehr musikalisch, hört viel, wache Augen, wache Ohren und trällert schon. Aber jetzt mit ihren 2,5 Jahren ist natürlich noch nicht der Weg absehbar. Bei meiner Tochter war es ja auch nicht so, dass es ihr Traum war, auf der Bühne zu stehen, sondern eher mehr durch die Situation gekommen, wo ich irgendwann mal zu ihr sagte, Mensch Maria, deine Stimme ist so süß, könntest du dir nicht vorstellen, gemeinsam mit mir so ein Lied singen und dann sagt sie immer, ach Papa, du mal mit deinen Schlagern. Weiß ich, das saß sie manchmal da. Aber da hatten wir einen tollen Song, den der Jack White uns damals aufgebracht hatte sozusagen. Du und ich war unser erster Song, so ein Lied von der heranwachsenden Tochter und der Papa, der das dann so miterlebt. Toller Song geworden, nach wie vor heutzutage, heute noch einer meiner Lieblingssongs, Du und ich, den ich selber gerne höre.
Aber du hättest sie auch unterstützt, wenn sie den Weg hätte einschlagen wollen.
Ja, natürlich. Natürlich habe ich auch davon so ein bisschen geträumt in dieser Phase, weil wir hatten schöne Fernsehsendungen, wir haben einiges gemacht und wäre natürlich auch toll gewesen, gemeinsam mit meiner Tochter so mit ihren 13 Jahren, 14 Jahren gemeinsam unterwegs zu sein. Aber das war nie ihr Ding. Also sie saß manchmal da kaputt und sagte dann manchmal so, ich weiß noch, da gab es eine schöne Situation, waren wir in Flensburg, hatten für Marianne und Michael eine schöne Fernsehsendung gemacht, damals lustige Musikanten. Und dann haben wir früh um 5 auf dem Flughafen in Hamburg gesessen und die Kleine saß. Und Papa, was haben wir denn eigentlich verdient? Was haben wir denn verdient? Ich sag, ach, na ja, Marie, weißt du, Fernsehen ist ja so, also, guck mal, wir sind von Mallorca hier nach Hamburg geflogen, dann waren wir dort im Hotel, dann waren wir ja gestern schön essen und das Eis war ja auch gut und dann haben wir noch diese Minigolf-Geschichte. Also, an dem Wochenende hat Papa jetzt 200 € gekostet. Gekostet, weil das, was übrig geblieben ist. Und sagte, warum machen wir das dann? Und da hatte ich ihr dann natürlich erklärt, dass es so ist, dass man natürlich Promotion machen muss, Fernsehenspromotion, damit wir dann das Geld verdienen können bei den Veranstaltungen.
Gibt viele Kollegen, die ihre Töchter gerne an ihrer Seite auf der Bühne sehen würden. Quaster hat es gemacht mit seiner Tochter.
Na klar.
Papa, ich will das nicht mehr.
Ja.
Also Wolfgang Ziegler hat mit seiner Tochter einen Song gemacht.
Ja, genau. Daher, ich weiß, meine Tochter, die hat ja am Anfang, wenn sie in der Schule gefragt worden ist, so, was ist denn dein Papa von Beruf? Mhm. Da hat sie immer gesagt, ach, der ist Geschäftsmann. Es war ja immer so ein bisschen so, da sie Musik und zu sagen, ach, der macht Musik. Ja. Genau, kann ja jeder mitreden. Genau. Ja. Ja, genau. Eine schöne Geschichte auch damals. Auf Mallorca ging mit ihr zusammen ein Junge und der war der Sohn von, das erzähle ich gleich, jedenfalls sagte sie immer zu mir, du Papa, bei uns hier der Patrick. Ja, weil der heißt anders als der Patrick. Irgendwann wieder gefragt. Ja, der macht sowas wie du. Jedenfalls war irgendwann eine Freundin von meiner Tochter da. Ich sage mich, Sascha, der Patrick, wer ist denn der Vater von dir? Wie heißt denn der? Sagt sie, Rolf Eden.
Der macht auch sowas wie du.
Ja. Und ich sage dann zu Maria, ich sage, wieso kommst du da drauf, dass Rolf Eden das macht? Nun muss man dazu sagen, für ihre Ehrenrettung, der Rolf Eden hatte tatsächlich mal bei Jack White einen Song produziert. Aber ganz süß.
Die größte Panne, die dir passiert ist, der größte Missgeschick.
Oh Gott, ja.
Das gibt's. Oh, jetzt erinnert er mich daran. Oh.
Ja, es gibt eine ganz, also gibt's vieles. Es ist
erzähl
immer
mal
vieles.
Eine richtig schöne, peinliche
was
Sache.
Mir auch so mörderisch hängen geblieben ist, ich bin mal losgefahren zu einem Weihnachtskonzert, was anstand, wo ich Schlager und Weihnachten irgendwie eine, ich wusste, es wird eine riesengroße Veranstaltung. 1,5 Stunden mache ich alleine. So, fahre los, komme dort an, da kommt der Chef vom Haus mir schon auf dem Parkplatz entgegen und Herr Berger, schön und Olaf, dass du da bist und komm hoch. Ich mache meinen Kofferraum auf, die Klappe, gucke in meinen Aktenkoffer und sehe irgendwie, fällt mir wie Schuppen von den Augen, dass ich keine Musik mit dabei gehabt. Und ich wusste, ich muss jetzt 1,5 Stunden Konzert machen. Und die Leute schon draußen gestanden und getobt. So, ich meinen Koffer geschnappt, den hinter mir hergezogen und meine Frau guckte mich so an und sagte, was ist denn los? Ich sage, ich habe die Musik vergessen. So, und wir gehen hoch und der Chef, uns erstmal ein Bierchen oder einen Kaffee oder irgendwas trinken. Ja. Und ich wusste, wir haben noch 1/2 Stunde Zeit, bis es losgeht. Und jetzt muss ich 1,5 Stunden auf der Bühne performen und habe keinen Song mit dabei, kein Lied, nichts. So. Und ich saß da, das war Wahnsinn. Und Gott sei Dank hatte ich mich aber vorbereitet, dass ich sowieso schon einiges auch unplugged mit den Leuten singen will, Weihnachtslieder singen möchte und so ein bisschen Sachen. Und dann hatte meine Frau super schnell geschaltet, die ist zu den Technikern runter und hat gesagt, pass auf Jungs, habt ihr Internet? Und ich hatte keine Cloud oder irgendwas erreichbar und hat gesagt, so, und dann haben die komplett aus Spotify und was alles da war, irgendwelche Songs Olaf Berger runtergezogen, hatten das alles da. Dann hatte der auch noch so ein am Mischpult so eine Möglichkeit, die Stimme rauszufiltern, dass man aus diesen Vollplaybacks die Stimme rausfiltern konnte. Na, jedenfalls habe ich dann mein Konzert gespielt und Songs gesungen, die ich sonst nie mehr gesungen habe, die irgendwo gefunden haben, habe mich dort durchgequält. Und die Krönung war wirklich danach, sind Leute, Fans zu mir gekommen, die meine Programme schon auswendig kannten von den Vorhergehenden. Die haben gesagt, Olaf, das war das schönste Programm seit langem.
Was für eine Geschichte.
Also das war krass, aber dort habe ich 1000 Tote bin ich gestorben. Und der Witz war, ich musste an demselben Tag noch nachts weiterhin zu einer großen Firmengala, die auch auf mich gewartet hatten. Und das war so eine große Geburtstagsfeier von irgendeinem großen Süßwarenhersteller aus Dresden. Und wusste auch, dort fahre ich auch wieder hin. Und auf dem Weg von A nach B habe ich wieder mit den DJs, die da vor Ort waren, telefoniert. Was können wir für Songs machen? Also Das war Hölle. Das war eine richtig fette, schwarzer Tag. Aber durchgerutscht und
hilft okay. Ja, du kannst ja nicht auf die Bühne gehen und kannst sagen, tut mir leid, so und so sieht's aus.
Also das war vor allem wenn du jetzt früh fährst und dann sagst du dir, okay, jetzt vielleicht kannst du irgendwie doch dein Buch oder irgendwas oder so. Aber ich bin auch nicht so versiert, dass ich sage, ich mache jetzt aus meinem Buch eine Buchlesung, 1,5 Stunden für die Leute, die eigentlich erwarten, hier kommt ein Schlager-Weihnachtskonzert auf die Bühne. Mhm. Also das war schon eine fette Pleite. Oder eben halt Pleiten, dass du manchmal losfährst, nur den Ort eingibst, nicht auf die Postleitzahl achtest und fährst irgendwo ganz anders hin. Dabei kann passieren und muss dann von A nach B.
Okay, so wie das Leben halt so ist.
Wie als Leben
reisender ist. Künstler.
Aber irgendwie nehme ich mit, im entscheidenden Moment war immer ein bisschen Glück dabei.
Genau. Also das Verrückte ist wirklich so, zurückblickend sind oftmals Dinge, wo du gesagt hast, ach, bist du nun ein Glückspilz oder bist du ein Pechvogel? Also das ist manchmal wo du sagst, auf der einen Seite sagst du, mein Gott, so ein Pech zu haben. Also das ist so, vielleicht ist das Leben so, dass man sagt, es ist halt, hätte aber ganz anders ausgehen können.
Oft ist es so, Leben, gib mir eine Herausforderung.
Ja.
Ja, sagt das Leben, du hast deine Musik nicht dabei.
Genau.
Ja, und dann kommt am Ende jemand und sagt, das war das Schönste.
Das war das Schönste Konzert. Das stimmt.
Also, wenn man einen Rucksack voller Erfahrung hat und von Situationen, die man alle schon mal durch hat, wie kommt man immer wieder raus?
Ja. Ja, das stimmt schon. Das ist, ich glaube, vieles, was man, und das ist wiederum das Positive, was man zurückblickend über Berufserfahrung. Früher hatte ich mal gedacht, ja, was erzählen die Berufserfahrung? Ja, na klar, aber es ist tatsächlich so, dass jahrelang, und das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, bist du noch aufgeregt oder hast du Lampenfieber? Das habe ich trotzdem nach wie vor, aber eher mehr diesen Respekt vor der Situation. Weil jede Veranstaltung ist anders. Immer ist es anders. Du kannst dorthin fahren, dahin fahren. Es ist einfach irgendwie anders. Selbst wenn du dein gleiches Programm machst oder das oftmals dasselbe wieder machst. Aber tatsächlich ist irgendwie die Herausforderung, es kann immer was anders sein und die Leute reagieren anders und deshalb...
Das kennt jeder Komiker. Ein Gag, der jeden Tag funktioniert. Irgendwann kommt der Tag, wo der nicht mehr funktioniert. Und du fragst dich, was ist jetzt los?
Habe
ich was Falsches erzählt?
Ja, genau.
Also, manchmal ist es so. Ja. Worauf freust du dich im Augenblick am meisten? In naher oder in ferner Zukunft, oder wie auch immer. Ist
also sagen wir mal, im privaten Bereich freue ich mich drauf. Ich werde zum zweiten Mal Opa. Es dauert zwar noch ein bisschen, nächstes Jahr im März, aber es ist, meine Tochter hat es mir offiziell jetzt bestätigt und hat mir auch ein schönes Ultraschallbild schon geschickt.
Ach schön.
Und das ist natürlich privat ein schönes Gefühl, weil es einfach halt die Familie geht weiter seinen Weg und ich bin so happy mit meiner Tochter, so diese Entwicklung, die sie genommen hat. Sie ist selber Psychologin, hat eine eigene Praxis, wo sie arbeitet und mit ihrem Mann, die sind glücklich. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und privat natürlich mit meiner Julia. Wir haben einiges vor. Wir wollen die Welt bereisen. Wir freuen uns auf verschiedene schöne Reisen, die wir gemeinsam machen werden. Wir haben auch toll, was wir kombinieren können mit Beruf und Musik. Mhm. Also wir haben zum Beispiel, bin ich sehr engagiert mit Fly and Help. Das ist eine tolle Stiftung, die weltweit Schulen bauen, wo Geld gesammelt wird. Und da waren wir schon in Mexiko unterwegs und hängen dann immer private Tage noch mit dran oder Wochen manchmal sogar. Und da freuen wir uns dann auf Thailand. Wir sind in Khao Lak, da wird eine Schule gebaut und da sind wir mit dabei. Also das sind so Highlights, wo man sich drauf freuen kann, wo man mit ein paar Kollegen unterwegs ist und einfach da ein bisschen was erleben können.
Dafür alles Gute auf jeden Fall von uns.
Ja.
Danke für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, ich danke euch.
Viel erfahren, ne?
Ich danke euch für Kaffee und Kuchen.
Ja, sehr gerne.